Ja, fangen wir an. Der erste Vortrag, wie gesagt, wir werden jetzt uns mit den Treibhausgasen beschäftigen. Auch da werden wir wieder in der Zeit zurückgehen, verschiedene Zeitfenster öffnen. Und der erste Vortragende wird wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe, am weitesten in der Zeit zurückgehen. Das ist Rolando Di Primio vom GFZ, der uns was über natürliche Methanemissionen erzählen wird.
So, Dankeschön, Achim. Ja, ist alles hier. Es ist dunkel draußen, also guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist der falsche Vortrag. Es fängt ja gut an. Wie eben angedeutet, die Klimadiskussion fokussiert recht stark auf CO2 als treibendes Treibhausgas, auf die Mitigation, auf die Sequestrierung von CO2. Aber es gibt auch andere Treibhausgase, wie demnächst in meinem Titel zu sehen. Auch nicht? Nein? Ich glaube, der Vortrag von Herrn Huberten ist schon viermal hier drauf. Da haben wir es ja. Gut, es geht nämlich um Methan. Sie fragen sich vielleicht, warum Methan? Methan ist natürlich ein Treibhausgas. Es ist ein sehr starkes Treibhausgas. Sie sehen unten, den Laserpointer. Ich habe hier aufgeschrieben, etwa über 20-faches Treibhausgaspotenzial im Vergleich zu CO2. Je nachdem, wen Sie fragen, sagt er 21, 23 oder 25-faches Treibhausgaspotenzial. Die neuesten Schätzungen oder die neuesten Publikationen sprechen jetzt schon von mittlerweile 30- bis 35-faches Treibhausgaspotenzial von Methan im Vergleich zu CO2. Wir wissen, dass Methan in der Atmosphäre ist. Frau Lochte hat dann gezeigt heute Morgen, dass die Konzentration an Methan in der Atmosphäre rapide ansteigt in den letzten Jahren. Wir wissen auch, dass Methan durch biologische oder thermogene Prozesse generiert werden kann. Biologische Prozesse, überwiegend bakterielle Prozesse, die Methan generieren. Thermogene, das heißt durch Temperatureinfluss aus dem tiefen Untergrund. Ich werde in diesem Vortrag überwiegend auf die thermogene Prozesse fokussieren. Herr Huberten nach mir wird dann auch ein paar Worte über die biogene oder biologische Prozesse sagen. Da Methan Kohlenstoff beinhält, ist es auch ein Teil des Kohlenstoffkreislaufs. Das haben wir auch heute Morgen gehört, was der Kohlenstoffkreislauf ist. Aber wir haben eigentlich nur bisher über den oberflächennahen oder oberflächlichen Kohlenstoffkreislauf gesprochen, wo die Zykluszeit etwa 10 bis 100 Jahre dauert. Das ist ein sehr schneller Zyklus, wobei alle biologischen Organismen daran teilnehmen. Auch Sie hier drin sind Teil des Kohlenstoffzyklus. Sie atmen, Sie essen, verdauen, Sie sterben irgendwann. Irgendwo geht das organische Material dann wieder zu dem Anfang und wird rezykliert. Dieser oberflächennahe oder oberflächliche Kohlenstoffkreislauf ist aber nicht ganz dicht. Es verliert Kohlenstoff und zwar in den Untergrund. Dieser Anteil mag sehr klein erscheinen, aber über geologische Zeiträume bedeutet es, dass Kohlenstoff in den Untergrund, in den geologischen Kreislauf eingebracht wird, und zwar in recht großen Mengen. Der größte Kohlenstoffspeicher auf der Erde ist im Untergrund. Kohlenstoff wird in Form von zum Beispiel jetzt in Meersedimenten oder Seesedimenten, Plankton oder Algenmaterial oder Pflanzenmaterial abgelagert am Boden des Sees, wird von anderen Sedimenten abgedeckt und dann aus dem Oberflächenkreislauf herausgenommen. In dem geologischen Kohlenstoffkreislauf, der über Zykluszeiten, die etwa in den Hunderttausenden bis Millionen von Jahren, Hunderten von Millionen von Jahren sich dreht, wird dieses organische Material bei steigender Temperatur umgewandelt in Kohlenwasserstoffe und auch natürlich Methan. Hier finden wir dann als Produkt dieser Umwandlung Erdöl- und Erdgasfelder. Ein Teil von dem generierten Methan oder von den generierten Kohlenwasserstoffen geht dann wieder an die Oberfläche und kommt wieder in das oberflächliche Kohlenwasserstoffzyklus hinein. Was wir studieren, was wir untersuchen, ist das Interface, der obere Teil von dem geologischen Kreislauf und das Interface zur Hydrosphäre und zur Atmosphäre. Das ist da, wo wir drauf fokussieren. Wenn Sie die IPCC-Berichte gelesen haben, werden Sie wissen, dass der thermogene Anteil an Methan in Klimamodellen wird als konstant angenommen und reflektiert etwa, was man aus Messungen heute beobachtet. Die nächste Quelle von biogenen Methan stammt aus der tiefen Biosphäre, wo auch Kohlenwasserstoffe oder direkt organisches Material metabolisiert wird und dort auch Methan entstehen kann. Darüber wird Herr Wilkes morgen sprechen. So, wie sieht dieser Austritt aus dem geologischen Kreislauf in die Atmosphäre aus? Hier haben wir ein Beispiel aus dem Nordwesten von Kanada. Sie sehen diese Punkte hier, hier eine Großaufnahme, ein Film. Hier strömt thermogenes Methan durch einen See an die Atmosphäre direkt. Hier messen wir Raten von etwa mehreren Kubikmeter pro Minute. Und Sie sehen, es ist nicht nur ein Loch, es sind etliche. Die Prozesse, die hier stattfinden, können in Zusammenhang gebracht werden mit dem Zerfall des Permafrosts oder dem Zerfall von Gashydraten oder auch durch die Migration und direkte Leckage an die Atmosphäre von den Gasen, die in sedimentären Becken generiert werden. Und es ist bis jetzt noch keine Massenbilanz gemacht worden, wie viel Gas dabei herauskommen kann. Das Gebiet, wie eben gesagt, ist charakterisiert durch eine mächtige Permafrostlage, darunter eine mächtige Gashydratlage. Also zwei Speicher von Methan, die recht labil sind. Abhängig von den Temperaturbedingungen zerfällt diese Permafrostschicht und lässt Methan frei. Oder die Hydrate im Untergrund zerfallen und lassen Methan ungehindert an die Atmosphäre treten. Jetzt geht es nicht weiter. Genau. So, diese Kurve hatten Sie auch vor der Kaffeepause gesehen. Die letzten 65 Millionen Jahre bis heute, hier etwa 70, dort heute, die Sauerstoffisotopie-Kurve, die etwa als Paläothermometer benutzt werden kann und uns zeigt die wärmsten Bedingungen in dem eozänen klimatischen Optimum. Parallel dazu haben wir hier die Kohlenstoffisotopen-Kurve. Und hier gibt es interessante Korrelationen. Man sieht einen Anstieg der Temperatur zum klimatischen Optimum im Eozän. Parallel dazu einen Anstieg in den Delta-13C des Kohlenstoffs in der Atmosphäre. Und man sieht andere Effekte, die darauf hindeuten, dass etwas Außergewöhnliches in der Vergangenheit passiert ist. Hier gibt es eine sogenannte Exkursion zu deutlich negativeren Werten, die begleitet wird durch einen Anstieg in der Temperatur von 3 bis 4 Grad. Wenn wir das in Vergrößerung anschauen, sieht man jetzt von 56 Millionen Jahren bis 54 Millionen Jahren genau diese Kurve. Man sieht einen Hintergrund Delta-13C-Signal und plötzlich verändert sich das. Plötzlich wird es deutlich negativer, eine negative Isotopenexkursion, die damit in Verbindung gebracht wird, dass plötzlich zu diesem Zeitpunkt Gashydrate massiv zerfallen sind. Dadurch gelangt eine große Menge von sehr negatives Kohlenstoff in die Atmosphäre in der Form von Methan und es hat einen klimatischen Effekt, der etwa 100.000, 120.000 Jahre andauert, bis es wieder zum Hintergrund zurückgeht. In dieser Phase der Aufwärmung ist also ein Event passiert, Klatratzerfall, was wahrscheinlich durch sich ändernde klimatischen und Temperaturbedingungen im Ozean getriggert worden ist. Danach zurück zum Hintergrund, aber diese Kurve steigt immer noch an. Was wir untersuchen ist, inwieweit wir wissen, dass dieses Signal hier von Methan kommt. Wir wollen auch schauen, ob dieses Hintergrundsignal von negativer werdender Kohlenstoffisotopie auch gegebenenfalls mit Methan in Verbindung zu bringen ist. In die gesamten IPCC-Modellierung wird von Confidence Intervals und Unsicherheiten gesprochen. Über die Unsicherheiten spricht man in den Nachrichten eigentlich relativ wenig, aber was man sieht, ist, dass im IPCC sind sie sich dessen bewusst, dass es große Unsicherheiten speziell in Richtung Methan gibt und Rückkopplungseffekte. Also wenn Sie einfach hier mal durchschauen, sehen Sie Rückkopplung. Irgendwo ist auch hier Rückkopplung drin. Und wir wissen nicht, inwieweit es zu starken Rückkopplungen zwischen dem Kohlenstoffkreislauf und das Klimasystem gibt. So, wir können heutige Methanentgasung in Datensätze des Untergrundes, in Seismik in diesem Fall hier, ziemlich deutlich erkennen. Wir können solche Gasschornsteine erkennen und kartieren in der Seismik und benutzen sie, um das leckende geologische System zu beschreiben. Sie sehen hier Anomalien, die deutlich aufleuchten, die darauf hindeuten, dass dort Gasakkumulationen sind. Wir sehen Vertiefungen an der Meeresoberfläche, Pockmarks, wo das Gas rausströmt. Wir benutzen Modelle, die eigentlich aus der Erdölexploration kommen und dort sehr erfolgreich sind. Damit kann man vorhersagen, wann, wie viel Kohlenwasserstoffe generiert werden und wo sie sich ansammeln. Als Nebenprodukt können wir auch quantifizieren, wo und wie viel Gas leckt aus dem Modell über geologische Zeiträume. Sie sehen hier in Farbe eins der sogenannten Muttergesteine, organisch reichen Schiefern, wo die Kohlenwasserstoffe entstehen. Die Pfeile, wenn Sie sie erkennen können, deuten darauf hin, wo das hinwandert. Und wir sehen, dass es am Meeresboden austritt. Das wird durch die Seismik belegt, das wird auch durch Messungen des Gasgehaltes des Wassers auch belegt. Also wir können Aussagen treffen über wann, wie viel Methan an den Meeresboden ausgetreten ist. Und hier sehen Sie eine solche Kurve. Megatonnen Methan, das rausgekommen ist, über die Zeit. In diesem Becken hier sehen wir, heute passiert sehr wenig. In der Vergangenheit ist sehr viel passiert. Warum? Einfach durch die tektonische Entwicklung dieses Sedimentbeckens. Wir haben auch andere Beispiele. Jetzt bewegen wir uns wieder nach Kanada. In Rot sehen Sie die größten Teersandfelder der Welt in Alberta in Kanada. Hier sind Erdölmengen gespeichert, die sind enorm. Die sind größer als was die Saudis im Untergrund haben. Und die repräsentieren eigentlich nur einen Bruchteil dessen, was ursprünglich dort war. Wir können modellieren, wann, wie viel, wo sich angesammelt hat. Wir sehen die Zeit, die geologische Entwicklung des Beckens in diesem Versenkungsdiagramm. Hier die Vergangenheit, hier die Gegenwart. Das Becken geht runter, wird heiß, die Kohlenwasserstoffe werden generiert, migrieren, sammeln sich an in den Reservoiren. Danach wird das Becken invertiert, das System wird ausgeschaltet quasi, es funktioniert nicht mehr, es wird nichts Neues generiert, aber es kann immer noch an die Oberfläche lecken. Und auch hier haben wir Leckageraten, jetzt sind wir eine Größenordnung größer als im Orange Basin, Billionen Tonnen pro Million Jahre Gasaustritt an die Oberfläche. Und das sind nur die thermogene Bestandteile, die direkt im Becken generiert worden sind. Dieses Öl hier, das wissen wir auch, ist degradiert, biodegradiert durch Bakterien. Ein Nebenprodukt dieser Degradation ist Methan wiederum. Und dieser Prozess findet heute noch statt. Also aus den Alberta Tar Sands strömt höchstwahrscheinlich heutzutage auch noch Methan direkt in die Atmosphäre. Wenn Sie zurückdenken an diese erste Kohlenstoffisotopen-Kurve, die ich Ihnen gezeigt habe, gab es dieses stetig ansteigende oder negativer werdende Trend vor ungefähr 60, 55 Millionen Jahren. Und Sie sehen, hier ist es die Hauptphase der Genese und Migration und Leckage, die mit der Zeit mehr oder weniger übereinstimmt aus dem westkanadischen Becken. Was wir vorhaben, ist die Integration von diesen Modellen, die ich Ihnen eben beschrieben habe, Erdölsystemmodelle, wo wir quantifizieren, wie viel über die geologische Zeit ausströmt in die Atmosphäre und das mit Ozeanmodellen und Atmosphärenmodellen über geologische Zeiträume integrieren. Und dann quasi das komplette Modell verstehen. Das heißt, wir machen einen Schritt in Richtung Erdsystemmodellierung, wo wir die Prozesse, die im Untergrund stattfinden, mit den Prozessen, die wir an der Oberfläche messen können und beobachten können, kombinieren und auch dabei berücksichtigen, dass ein Teil dieses aufströmenden Gases auch über geologische Zeiträume sich in der Form von Hydraten oder im Permafrost ansammeln kann. Wir müssen also die Hydrat-Entstehungs- und Zerfallsdynamik verstehen und rechnen können, um die komplette Bilanzierung von thermogenen Methanemissionen in die Atmosphäre durchzurechnen. Dies machen wir in einem größeren Projekt, wo wir alle Teilaspekte dieses großen Systems untersuchen. Globale Sedimentbeckenmodellierung, Aerosystemmodellierung. Die Biologie spielt eine wichtige Rolle dabei. Aus beiden kann Methan entstehen. Die Mikroben können aber auch Methan oxidieren, also als Senke für Methan an der Oberfläche wirken. Wir müssen die Gashydrate und Gashydratanalytik da mit einbauen. Wir müssen Ozeanströme rekonstruieren, um die Temperaturbedingungen zu verstehen. Und wir müssen das Ganze gegen Klimaarchive auch kalibrieren und mit den Klimamodellen integrieren. Das Projekt heißt Methane on the Move, MOM in kurz, Methane on the Move, MOM, the Mother of All Projects. Die größten Ziele sind eine globale Abschätzung der Genese und Leckage von Methan aus dem biologischen Untergrund während der Entwicklungsgeschichte der Erde, um die Dynamik natürlicher Treibhausgasemissionen und daraus resultierende Effekte zu charakterisieren. Natürlich müssen wir alle Prozesse besser verstehen, Methansequestrierung, Metabolisierung, um diese Rückkopplungseffekte in den Griff zu bekommen. Das können wir nicht alleine, obwohl wir viele Teilaspekte hier im GFZ und im Alfred-Wegener-Institut untersuchen. Wir kollaborieren quasi global und das ist die einzige Methode, hier vorwärts zu kommen. Also die Studiengebiete, die wir jetzt uns zurzeit anschauen, sind hier gezeigt, aber fehlen noch ungefähr 60, 70 Sedimentbecken weltweit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.